Deutschlandfunk.
Herbst 1974. Beim Landesjugendamt des Landschaftsverbandes Rheinland geht ein Brief ein. Absender ist der Kinderschutzbund. Eine Betreuerin aus dem Haus Bernward habe sich gemeldet, aus Sorge über die Zustände in dem Kindererholungsheim in Bonn-Oberkassel. Eigentlich eine schöne alte Villa, umgeben von einem Garten und alten Eichen, wo Kinder aufgepäppelt werden sollen. Doch was die Betreuerin dort erlebt, will sie nicht länger hinnehmen. Sie bittet den Kinderschutzbund um Hilfe. Und der schreibt daraufhin diesen Brief an das Landesjugendamt.
Um die Kinder vor allem in der Mittagszeit zur Ruhe zu bringen, spritzt der Arzt zur Einschüchterung wahllos 5 bis 6 Mal Aquadest in den Rücken. Gegen schreiende und verängstigte Kinder geht er in übertriebenem Maß mit der Beruhigungsspritze vor. Es werden Impletol und Protactyl, das als Nebenwirkung Halsbeschwerden verursacht, gespritzt. Ein Kind wurde derart massiv damit behandelt, dass es weder schlucken noch reden konnte. Bei einem Jungen sind nach einer Spritze, die das Rückenmark getroffen hatte, heftige Krampfanfälle aufgetreten. Fräulein X berichtete weiter, dass sie eines Tages von Dr. Müller mit den Worten »Sedieren, sedieren, bis er im Stehen einschläft« beauftragt worden sei, einem Jungen, der sich wild und ungebärdig aufführte, durch Spritzen zu beruhigen.
Der Kinderschutzbund bittet das Landesjugendamt, eindringlich der Sache nachzugehen. Und tatsächlich schickt es Kontrolleure ins Haus Bernward. Einen Jugendpsychiater, einen Verwaltungsbeamten und einen Kinderpsychologen. Der im Brief genannte Dr. Müller streitet alles ab, behauptet, die Vorwürfe stammen von einer böswilligen ehemaligen Mitarbeiterin, der gekündigt worden sei und die jetzt Rache üben wollte. Es sei eine reine Hetzkampagne gegen das Haus. Und das Landesjugendamt glaubt ihm. Der Arzt kann weiterarbeiten. Erstmal. Das ist Versuchslabor Kinderheim, eine Doku-Serie vom Deutschlandfunk. Mein Name ist Ilona Toller. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geschieht in Kinderheimen und psychiatrischen Einrichtungen der Bundesrepublik Unvorstellbares. Schutzbedürftige Kinder werden zu Versuchspersonen. Pharmaunternehmen testen Medikamente an ihnen, ohne Zustimmung, ohne medizinische Notwendigkeit und oft mit verheerenden Folgen. Diese Doku-Serie erzählt die Geschichte eines der größten Medizinskandale der deutschen Nachkriegszeit und eines Geflechts aus Pharmakonzernen, Ärzten, Kirche und Staat. Nach jahrelangem Kämpfen um Anerkennung für ihr Leid und das Unrecht, das ihnen widerfahren ist, sind die ehemaligen Heimkinder erschöpft. Die Veröffentlichung von Silvia Wagners Recherche bewies zwar erstmals, dass Medikamententests stattgefunden haben, aber für die individuellen Betroffenen ändert sich kaum etwas. Das Interesse an ihrem Schicksal lässt nach. Doch dann tritt eine neue Gruppe Betroffener auf den Plan. Eine Gruppe, die bereit ist, sich zu engagieren. Die Medikamententests bekommen einen neuen Schwung Aufmerksamkeit. Das ist Folge 7. Verschickt. Wenn ihr die ersten 6 Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten damit an. Anfang der 70er Jahre, irgendwo in Kaiserslautern. Hannelore Beck ist mit ihrem 5-jährigen Sohn Rüdiger in einer Arztpraxis. Schon länger leidet er an Asthma. Der Arzt untersucht den Jungen, macht Röntgenaufnahmen.
Und dann hat er gesagt, Frau Beck, er muss in Kur.
Es sei dringend. Das Asthma belaste bereits Rüdigers Herz. Er soll 6 Wochen lang alleine weg. Hannelore Beck zögert.
Der ist ja noch klein. Und allein die Eltern dürfen nicht mit, das geht doch nicht.
Aber der Arzt bleibt hart. Er geht zur Tür, öffnet sie und sagt,
entweder sie schicken ihn in Kur oder sie haben ihn nicht mehr lange. Das hat er zu mir gesagt. Dann habe ich geweint und ist ja leider nichts anderes übrig geblieben, dass man ihn geschickt hat. Das war ja eine Entscheidung, die sehr schwierig war.
Wenige Wochen später steht der kleine Rüdiger mit gepacktem Koffer am Bahnhof. Darin sind die wenigen Kleidungsstücke, die er für seinen Kuraufenthalt mitbekommen hat. Ich spreche heute mit ihm über seine Erinnerungen an diesen Moment, Er sagt, jedes Teil war bestickt mit seinem Namen aus rotem Garn. Um den Hals trug er ein Namensschild. Dann
wurde man dazu gesetzt zu der Gruppe. Da war dann ein Aufpasser und dann ging die Reise los.
Zur Sammelgruppe kommen auf dem Weg durch Deutschland immer mehr kleine Kurgäste dazu. Wo es genau hingeht, das versteht keines der Kinder so richtig.
Ich habe ja damals nicht gewusst, wo Oberstdorf ist oder Bad Dürheim oder Langeoog. Da hat man halt einen Tag lang im Zug gesessen, ist irgendwo hingefahren, ohne Eltern und das 6 Wochen lang.
Es ist Rüdigers erste Verschickung, sein erster wochenlanger Kuraufenthalt. Und es wird nicht sein letzter sein. Er ist einer von insgesamt über 10 Millionen Verschickungskindern, die es in Westdeutschland gegeben hat. Für mich klingt das Wort eigenartig. Verschickungskind. Nach Ware, nach Postpaketen, die verschickt werden.
Verschickungskinder sind die Kinder, die ganz grob zwischen 1946 und Anfang der 2000er Jahre für die gemeinhin obligatorischen 6 Wochen in eine Erholungskur geschickt wurden.
Das ist Detlef Lichtrauter. Er wurde mit 12 selbst verschickt und kam wie viele andere schwer traumatisiert von seinem Kuraufenthalt zurück. Heute ist er Vorsitzender des Vereins Aufarbeitung Verschickungskinder Nordrhein-Westfalen. Er ist circa Anfang 60, hat kurze graue Haare und trägt eine modische Hornbrille. Er könnte auch ein Uniprofessor oder Pressesprecher sein, ist wortgewandt und freundlich. Er erzählt mir, dass nicht alle Kinderverschickungen gleich waren. Man müsse unterscheiden.
Zwischen einer reinen Erholungskur, der Name macht ja schon deutlich, dass es da um pure Erholung ging, um eine Gesunderhaltung des Körpers oder um eine Stärkung des Körpers. Dann gab es aber auch Heilkuren. Da lag dann ein medizinischer Grund vor. Sehr häufig waren es Kinder, die über Probleme der Atemwege klagten, bis hin zu asthmatischen Anfällen oder sogar geschlossener oder offener Lungentuberkulose.
Vor allem Anfang der 50er Jahre, also unter anderem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als viele Kinder krank und schlecht ernährt waren, gab es eine Art Verschickungsboom, sagt Detlef Lichtrauter.
Da waren es tendenziell mehr Kinder, bei denen keine medizinische Indikation vorlag, die also zu reinen Erholungskuren geschickt wurden. Und dort wurde dann auch der Erfolg dieser Kur in Kilogramm gemessen. Man kann also letztlich von reinen Mastkuren sprechen.
So skurril wie das Wort Mastkur wirken teilweise auch die Fotos von diesen Verschickungskuren. Immer wieder sehe ich große Säle mit riesigen Fensterfronten. Darin stehen in langen Reihen einfache Feldbetten und auf jedem liegt ein Kind, schlafend oder gelangweilt aussehend. Sonst ist der Raum leer. Keine Spielsachen, keine Möbel, nichts, was an eine Kindheit erinnert. Auf anderen Bildern stehen die Feldbetten dicht an dicht auf einer Terrasse. Die Kinder liegen dort nebeneinander und tragen große, altmodische Schutzbrillen. Sie sehen fast aus wie Motorradbrillen aus den 1930er Jahren und sollen wohl vor der Sonne schützen. Neben Unterernährung und Krankheit gab es auch noch einen anderen Grund, warum auf einmal so viele Kinder quer durch die junge Bundesrepublik geschickt wurden. Andrea Weihrauch, auch selbst ein ehemaliges Verschickungskind und Gründerin und ehemalige Vorstandsvorsitzende des Vereins Aufarbeitung Kinderverschickung Baden-Württemberg, sagt:
Es war ein Wirtschaftsmodell letztendlich nach dem Krieg, hier an Gelder zu kommen. Die haben Prämien für die Kinderärzte ausgelobt. Für jedes Kind, das dorthin überwiesen wird, hat der Kinderarzt eine Prämie bekommen.
Außerdem sei es relativ einfach gewesen, so ein Kurheim zu eröffnen. Einzige Bedingung, so erzählt es mir Andrea Weihrauch, man musste einen sogenannten Erziehungshintergrund haben. Also eine Person im Gründungsteam musste eine pädagogische Ausbildung haben, zum Beispiel Kindergärtnerin sein. Und so entwickelte sich eine florierende Verschickungsindustrie, selbst in kleinen Dörfern.
Beispielsweise in so einem kleinen Ort wie Bad Dürheim gab es 13 Kur-Kindererholungsheime. 13 in einem Minidorf. Das war einfach eine unglaubliche Möglichkeit, für ein kleines Dorf an Geld zu kommen. Das war eine Gelddruckmaschinerie.
Unserer eigenen Recherche nach ist die Quellenlage hierzu widersprüchlich. Es gibt auch Untersuchungen der Finanzstrukturen, die darauf hindeuten, dass diese Verschickungsheime bzw. ihre Träger keine nennenswerten Gewinne erzielt haben. Es kann aber sein, dass das für Heime in privater Trägerschaft anders war. Als der kleine Rüdiger nach 6 Wochen Kur im hessischen Wüstensachsen-Rhön wieder nach Hause kommt, verhält er sich merkwürdig.
Da bin ich nach Hause gekommen und habe wochenlang nichts geredet.
Auch Rüdigers Mutter Hannelore erinnert sich.
Abends bin ich ans Bett und dann hat er gesagt, Licht aus, Gesicht an die Wand. Und da habe ich mich so bemüht und habe mit ihm erzählt und was alles. Er hat keine Antwort gegeben. Licht aus, Gesicht an die Wand. Und es war sehr lang, dass er das gesagt hat.
Seine Eltern können sich Rüdigers Verhalten nicht erklären. Immer wieder sagt er komische, ähnlich klingende Sätze, verhält sich, als wäre er beim Militär. Bevor er ins Bett geht, heißt es in seinem Kopf fortan, stillgestanden und auf weitere Instruktionen warten. So erzählt er es mir. Militärischer Drill, keine Gnade. Daran erinnert er sich aus seiner Zeit auf Kur. Rüdiger hat sich nach der Verschickung verändert. Doch sein Asthma hat sich nicht gebessert. Also wird er ein zweites Mal verschickt. Diesmal nach Oberstdorf in Bayern.
Da habe ich einen Asthmaanfall gehabt und da war ich auf der Krankenstation. Und das Kind neben mir, das hat ganz starkes Fieber gehabt. Dem haben sie eine flache Hand ins Gesicht geschlagen. Und wie es geschrien hat, es will nach Hause zu seiner Mama. Es wird sich mal zusammenreißen. Und ich habe nebendran gelegen, habe einen Asthmaanfall gehabt, habe kaum Luft bekommen und habe dann halt gedacht, okay, dann bist du halt mal ruhig, ne, bevor du jetzt noch zusätzlich geschlagen wirst.
Wieder kommt Rüdiger nach Hause. Wieder ist sein Asthma nicht besser. Und wieder wird er verschickt. Inzwischen ist er 7.
Das dritte Mal war ich in Bad Dürheim im Schwarzwald. Und da bin ich auch nach Hause gekommen und habe auch wieder wochenlang nichts geredet.
In Bad Dürheim kommen neben den strengen Regeln der Gewalt und dem Zwang auch noch Medikamente hinzu. Immer wieder bekommt Rüdiger Spritzen. Trotzdem, die Geschichte wiederholt sich. Rüdiger ist ungewohnt still, sein Asthma quasi unverändert. Ein paar Jahre später sitzt Rüdiger ein 4. Mal im Zug. Diesmal geht's an die Nordsee, nach Langeoog. Da ist er 12. 6 Wochen lang gibt es hier als Teil der Therapie Leber auf den Teller. Und essen muss man, ob man will oder nicht.
Nee, von mir war ein Mädchen gewesen, die hat das erbrochen. Und die hat dann den Unterkiefer, da haben die Mädels, also die Tante, haben dann einen Lappen genommen, haben den Mädchen den Unterkiefer runtergezogen und haben ihm das wieder eingetrichtert, das Essen.
Nach diesem Kuraufenthalt kommt Rüdiger nicht nur psychisch traumatisiert zurück. Auch körperlich ist er kränker.
Wir waren oft am Meer, das weiß ich noch. Ich habe immer nasse Füße gehabt. Am Ende von der Kur hatte ich über 40 Fieber, habe mich dann einmal komplett durch Deutschland nach Hause geschleppt. Doppelseitige Lungenentzündung.
Rüdigers Mutter Hannelore holt sofort den Hausarzt, den der Rüdiger auf Kur geschickt hat.
Und der hat mich allein in ein Zimmer gerufen, hat gesagt, Frau Beck, wir müssen offen miteinander reden.
Der Junge ist nicht mehr transportfähig.
Ins Krankenhaus kann ich ihn nicht überweisen, da kommt er nicht mehr zurück. Er hat übergangene Lungenentzündung und hat Blut gebrochen.
Der legt mir jetzt in ein Eck, wenn der noch einen Zug bekommt, jetzt wörtlich, ist der Junge tot. So sollte man von der Kur nicht nach Hause kommen.
Als ich diese Geschichte höre, stellen sich mir einige Fragen. Wie kommt es, dass Rüdigers Eltern ihn immer und immer wieder auf Kur schicken, wenn er dort ja scheinbar nicht gesund wird? Aber auch, wenn ein Kind todkrank von einer angeblich heilsamen Kur zurückkommt, warum unternehmen die Eltern dann nichts? Vieles von dem, was ich bei unserer Recherche höre, erinnert mich an die Erlebnisse der Heimkinder. Das Militärische.
Also alles total geordnet. Man muss funktionieren, ansonsten wird man bestraft.
Der Druck beim Essen.
Der Teller musste leer sein, schon hat man es wieder eingetrichtert bekommen.
Die geforderte, strikte Ruhe.
Es herrschte in den meisten Verschickungsheimen absolutes Redeverbot während der Mahlzeiten, zum Teil auch darüber hinaus.
Und eine weitere Parallele wird schnell deutlich. Viele der Verschickungskinder haben Medikamente bekommen. Auch Rüdiger. Bei ihm waren es Spritzen.
Wir haben die in unserem Bett bekommen Und also mehrere. Und halt die Riesenspritze, die haben eine ganz dicke, die sind nicht so dünn wie heute, die waren richtig dick, die Dinger. Und das hat man richtig gespürt, ne? Und da musste man halt stundenlang im Bett liegen. Und da haben die halt geguckt, was passiert denn da jetzt, keine Ahnung, ne? Wir waren halt ahnungslos, weil wir wussten es ja nicht, ne? Was das war. Und halt viel Blut genommen bekommen.
Auch wenn Rüdiger nicht weiß, was er da bekommen hat, von einer Sache ist er heute überzeugt. Rüdiger sieht es als Hinweis auf Medikamententests, dass es damals noch keine Asthmatherapie mit Spritzen gab. Er aber trotzdem Spritzen bekommen hat. Beweisen können wir das nicht. Aber er ist mit seinen Erinnerungen nicht allein. Jahrzehnte später stößt er im Internet auf Erfahrungsberichte, die seinem ähneln. Und auf eine Bewegung, die gerade erst beginnt.
Ich habe lebenlang gemeint, ich wäre ein Einzelfall, bis ich die Seite im Internet entdeckt habe.
Die Internetseite, von der Rüdiger hier spricht, ist verschickungsheime.de, die Seite des Vereins Initiative Verschickungskinder e.V. Ins Leben gerufen von Anja Röhl, einer unnachgiebigen Aktivistin, Autorin und Betroffenen. 2019 organisiert Anja Röhl das erste große Vernetzungstreffen für Verschickungskinder.
Wir haben im November durch einen großen Kongress, wo 85 Leute waren, 85 Betroffene, haben wir das erste Mal die Betroffenen auch zusammengeführt und haben die Initiative Verschickungskinder gegründet.
Auch Silvia Wagner, die Pharmazeutin, die bereits in Bezug auf Heimkinder nach Medikamententests forscht, ist dabei und hält einen kurzen Vortrag über den missbräuchlichen Einsatz von Medikamenten in Kinderheimen. Sie und Anja Röhl kennen sich seit einigen Jahren, seit einer Versammlung des Vereins ehemaliger Heimkinder im Jahr 2016. Sie hatte bei einer Mitgliederversammlung des Vereins ehemaliger Heimkinder zum ersten Mal von den Verschickungskindern gehört. Anja Röhl hatte dort aus ihrem neuesten Buch vorgelesen und dabei auch über ihre Verschickungserfahrung gesprochen. Silvia horchte auf, denn es gibt ein paar Dokumente, die Silvia während ihrer Dissertation beiseite gelegt hatte. Unterlagen, die nicht ins bisherige Bild passten. Unterlagen, die sich in ihren Aktenordnern stapeln, bisher kaum beachtet. Sie wusste nie so recht, was sie damit anfangen sollte. Denn bei den Medikamentenversuchen, die hier beschrieben waren, geht es nicht um Experimente in Kinderheimen.
Ich dachte, was ist das? Was sind das für Einrichtungen? Sind das nun Heimkinder? Ich konnte das nicht so recht einordnen. Und ich habe das erstmal gesammelt, ohne so zu wissen, was das nun ist, und beiseite gelegt.
Anja Röhl und Silvia bleiben in Kontakt. Und nach stellt sich ein Zusammenhang her. Der Stapel mit Berichten über Versuche an Kindern, den Silvia zunächst nicht einordnen konnte, bekommt plötzlich eine neue Bedeutung. Jetzt versteht Silvia, es geht nicht nur um Heimkinder. Beim Kongress der Verschickungskinder 2019, bei dem Silvia dann einen kurzen Vortrag zu mutmaßlichen Medikamententests hält, wiederholt sich dann auch eine Szene, die sie schon 2013 bei ihrem ersten Heimkindertreffen erlebt hatte.
Dann kamen Betroffene auch und erzählten von ihren Erfahrungen in den Kurheimen. Und die haben mir auch berichtet von Medikamenten, dass die dann müde gemacht haben und so einen Tee zum Beispiel auch abends, dass sie das bekommen hätten und dass der dann wohl müde gemacht hätte und dass sie auch schon vermuteten, dass sie da ruhig gestellt wurden.
Und auch diese Betroffenen plagt dieselbe Frage, die sich schon die Heimkinder gestellt haben.
Was sind uns dort damals für Tabletten allabendlich in den Rachen geworfen worden? Welche Spritzen wurden den Bettnässern gegeben?
Silvia beschließt, nochmal tiefer in das Thema einzusteigen und nimmt sich den Stapel Unterlagen vor, der bisher unbeachtet geblieben war. Während ihrer Recherche wird klar, auch zu Versuchen an Verschickungskindern gibt es Artikel in Fachzeitschriften, die aber nur eine begrenzte Gruppe liest. Die breite Öffentlichkeit bekommt davon nichts mit. Die Vermutung bestätigt sich. Eine weitere Gruppe war von Medikamentenversuchen betroffen, die Verschickungskinder. Auch wenn ihre Lebensrealitäten meist ganz anders aussahen. Immerhin waren die ehemaligen Heimkinder oft schwer traumatisiert und marginalisiert. Viele lebten in sozial schwierigen Verhältnissen. Sie gehörten zu den Menschen, die in der Gesellschaft leicht übersehen werden. Verschickungskinder dagegen verbrachten die meiste Zeit bei ihren Familien, hatten einen Schulalltag, Freunde und ein Zuhause. Doch während der Kur galten oft andere Regeln. Totaler Gehorsam, Entmündigung, Abschottung. Für viele war das ein Erlebnis, das in ihren Biografien wie ein Riss wirkt. Dadurch, dass auch sie von Medikamentenmissbrauch bzw. Experimenten betroffen waren, wird der Skandal um die pharmazeutischen Tests vor Silvias Augen noch größer. Er betrifft noch viel mehr Menschen als bisher angenommen. Und damit ist er noch schwerer, unter den Teppich zu kehren. Nochmal zur Erinnerung. Auf diesen Kuren waren nicht nur kranke Kinder. Oft reichte es einfach aus, in den Augen des Hausarztes über- oder untergewichtig zu sein. Zu dünn, zu dick, schon wird man verschickt und in einigen Fällen auch der Medikamentenvergabe ausgesetzt. Ob das für die Heilbehandlung sinnvoll war oder nicht.
Eine medikamentöse Ruhigstellung hat es in allen Einrichtungen gegeben für Verschickungskinder. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass in den Heilstätten für tuberkulosekranke Kinder es auch zur Therapie gehörte damals, dass Kinder ruhig waren.
Was Silvia hier meint, sind sogenannte Liegekuren, bei denen PatientInnen stundenlang an der frischen Luft, in der Sonne oder in offenen Räumen, ja, liegen, nichts tun, ihres kindlichen Enthusiasmus beraubt werden.
Und da Kinder das ja eigentlich nicht so gerne machen und sich viel lieber bewegen, sind sie auch ruhig gestellt worden mit Medikamenten. Also da ist so die Frage, inwieweit das wirklich einfach zur Therapie gehörte oder eben einfach zur Disziplinierung.
In einer der medizinischen Fachzeitschriften, die Silvia unterkommen, aus dem Jahr 1961, geht es um solche Klimakuren bei Kindern. Und in diesem Artikel erklären die Ärzte ihren Umgang mit Beruhigungsmitteln und bekennen sich zu der Auffassung,
dass besonders sensible und vegetativ labile Kinder mit großem therapeutischen Nutzen in Krisenzeiten oder bei Änderungen des Milieus kurzfristig sedativ behandelt werden können.
Angeblich helfen die Beruhigungsmittel den Kindern, sich schneller einzugewöhnen. Hierzu heißt es in einem Fachartikel aus den 60er Jahren,
Kinder, die besonders unter der Trennung von zu Hause litten, gewöhnten sich viel schneller in ihre neue Umgebung ein und wurden ausgeglichener, wenn man schon am ersten Tag mit der Verabreichung von Contagan begann.
Ihr habt richtig gehört. In Verschickungsheimen bzw. Kinderheilstätten wurde das Schlaf- und Beruhigungsmittel verordnet, das wenige Jahre später zum größten Arzneimittelskandal Deutschlands führen sollte.
3000 Babys für immer krank, Bild. Missgeburten durch Tabletten, alarmierender Verdacht eines Arztes gegen ein weit verbreitetes Medikament. Welt am Sonntag. Ärzte sprechen von einer Katastrophe. Man nennt sie Contagan-Babys.
Der Contagan-Skandal gilt als eine der größten Arzneimittelkatastrophen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ende der 1950er Jahre wurde das Beruhigungs- und Schlafmittel Contagan tausendfach verschrieben, auch an Schwangere. Erst später stellte sich heraus, dass der Wirkstoff Thalidomid schwere Fehlbildungen beim ungeborenen Kind verursachte. Tausende Babys kamen mit verkürzten oder fehlenden Gliedmaßen zur Welt. Viele starben. 1961 wurde das Medikament vom Markt genommen. Der Skandal führte zu grundlegenden Änderungen bei der Zulassung und Kontrolle von Medikamenten in Deutschland und weltweit. Doch bevor es überhaupt auf den Markt kam, bekamen es Kinder in Verschickungsheimen zu Testzwecken verabreicht. Denn jeder positive Bericht eines Arztes ist für Pharmakonzerne Werbung und Hoffnung auf mehr Umsatz. Für die Ärzte waren die Tests ein Weg, sich wissenschaftlich zu profilieren. Manchmal wurde ihnen für die Tests auch Geld geboten. So schildert es Silvia Wagner. Je länger Silvia recherchiert, desto mehr Parallelen zur Medikamentenvergabe bei Heimkindern werden ihr klar. Auch den Verschickungskindern werden Beruhigungsmittel gegeben, ohne dass sie aus medizinischer Sicht notwendig gewesen wären. Auch hier handelt es sich um eine sogenannte soziale Medikation. Das heißt, man versucht mit einem Medikament ein soziales Problem zu beheben, nicht ein medizinisches. Zum Beispiel, wenn eine bestimmte Verhaltensweise die Ruhe in der Gruppe stört. Dass Medikamente oft als soziale Medikation eingesetzt werden, wird besonders daran deutlich, dass auch gegen Heimweh mit Tabletten vorgegangen wurde. Sehr strenge Regeln, Essenszwang, aus medizinischer Sicht unnötige Medikamente. Als ich von Rüdigers Zeit in den Verschickungsheimen höre, frage ich mich noch einmal, was sich vielleicht viele an dieser Stelle fragen. Warum sind die Eltern nicht eingeschritten? Eine Antwort findet sich in den Informationsbroschüren zum Kuraufenthalt, die den Eltern gegeben werden. Darin wird der Kontakt zu den Eltern fast vollständig untersagt. In manchen Fällen heißt es noch vergleichsweise freundlich, Besuche unerwünscht. In anderen deutlich schärfer, Besuche müssten unter allen Umständen unterbleiben. Oder Besuche strengstens verboten.
Das haben die zur Bedienung gemacht. Und auch in dem ersten Heim, ja, wir durften nicht kommen. Aber sie durften eine Karte schreiben.
Ja, die Kinder dürfen Briefe oder Postkarten nach Hause schicken. Aber...
Die Briefe, wo wir nach Hause geschickt haben, da hat der Text halt an der Tafel gestanden.
Und in diesen Briefen oder Postkarten stand, es ist alles gut, weil ihnen das eingetrichtert wurde, dass sie das schreiben müssen. Oder wurde das auch überprüft, was sie schreiben?
Klar, logisch. Das stand vorne auf der Tafel, der Text. Die Briefe sind unter Zensur raus oder gar nicht.
Und genau so, wie Silvia es beschreibt, kam es bei Rüdigers Eltern auch an.
Auf jeden Fall waren wir beruhigt und haben dann wieder geschrieben, jetzt hast du nicht mehr lange, da hast du es geschafft und so, mein Mann und ich. Und wir wussten das nicht, wir wussten gar nichts davon.
Und deshalb habe ich ein Leben lang Probleme gehabt mit meinen Eltern. Wie ich nach der Kur dann erzählt habe, das war so und so, da haben die gesagt, du hast sowas ganz anderes geschrieben.
Trotzdem frage ich mich, als Rüdiger todkrank mit 40 Grad Fieber aus Langeoog wiederkommt, haben da die Eltern nicht nachgefragt?
Er hat ja nichts gesagt. Sie durften ja nicht. Er hat ja gedroht bekommen, dass er dürfe zu Hause nichts sagen. Er hat so Angst gehabt.
Die haben mir in jeder Kur gesagt, wenn ich zu Hause erzähle, wie es war, holen sie jemanden von meiner Familie.
In den Jahren nach 2019, nach der Gründung der Bundesinitiative Verschickungskinder und durch Silvias veröffentlichte Recherchen, bekommt das Thema öffentliche Aufmerksamkeit. Zu einem Zeitpunkt, als viele Vereine der ehemaligen Heimkinder langsam erschöpft und abgekämpft sind, werden die Schicksale der Verschickungskinder bekannt. Und es stellt sich heraus, auch bei den Medikamententests an Verschickungskindern spielen ehemalige NS-Ärzte eine Rolle. So zum Beispiel auch in Bad Dürheim, einem der Heime, in dem Rüdiger war.
Auch da gibt es schon Forschungen dazu, dass es durchaus auch Chefärzte gab, die ihre Versuche, die sie in der NS-Zeit schon angefangen haben, hier jetzt einfach fortführen konnten.
Der Arzt, von dem Andrea Weihrauch, ehemalige Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Vereins Aufarbeitung Kinderverschickungen Baden-Württemberg hier spricht, ist Dr. Hans Kleinschmidt. Er kennt seinen Namen vielleicht noch aus Folge 4. In Bad Dürheim hat er viele Mittel getestet. Von Mineralien wie Kobalt und Mangan über Antibiotika bis hin zu Schlafmitteln. Denn wie Kinderheime boten auch Kinderheilstätten und Kurheime durchaus besondere Vorteile für die Testung von Medikamenten. Dauernde medizinische Beobachtung, gleichbleibende kontrollierte Umstände und die Möglichkeit, die Kinder regelmäßig zu untersuchen. Bei all den vielen Parallelen zu Heimkindern, Schläge, Missbrauch, Demütigungen, Medikamententests, gibt es auch wichtige Unterschiede. Auch mit Blick auf die Spätfolgen der Medikamente, sagt Silvia, wenn zum Beispiel ruhigstellende Neuroleptika über Jahre verabreicht werden, wird unter anderem die Hirnentwicklung beeinträchtigt und es kann lebenslange Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben.
So dass dann zum Beispiel Adipositas entstehen kann, Arteriosklerose, und dadurch kann es wiederum zu Schlaganfällen kommen, zu Herzinfarkten. Und die Lebenserwartung wird deutlich verkürzt. Und das ist ja dann in der Regel bei Verschickungskindern nicht so, weil sie es ja nicht so, wenn überhaupt, dann auch nicht so lange bekommen haben.
Ob Kurheim, Heilstätte oder Kinderheim, Am Ende hat der anwesende Arzt über das Schicksal der Kinder und die Medikamente entschieden. Die ehemaligen Verschickungskinder haben sich seit dem ersten Kongress 2019 immer mehr organisiert. Sie sind aktiv und kämpfen für Anerkennung und Aufarbeitung. Ihre jeweils individuellen Schicksale genau zu rekonstruieren ist allerdings nicht leicht, denn die Quellenlage ist noch schlechter als bei den Heimkindern.
In der Regel wurde da nicht viel dokumentiert. In der Regel eigentlich nur die Aufnahme und die Entlassung. Und auch selbst diese Listen sind oft einfach schon vernichtet.
Anja Röhl sagt, viele können nicht mal nachweisen, dass sie überhaupt verschickt worden sind.
Weil es einfach jetzt 50 Jahre nach diesen Aufenthalten ist, da existieren im Nachlass der Eltern, die vielleicht längst gestorben sind, keine Briefe mehr. Das ist schon mal das Erste. Dann, es gibt in diesen Testungsreihen, die wir bei dem Herrn aus Bad Dürrheim gefunden haben.
Gemeint ist hier Dr. Kleinschmidt.
Natürlich keine Namen. Da finden sich natürlich auch keine Niederschläge in den offiziellen Heimakten. Da wird er das auch nicht erzählt haben.
Auch wenn die Dokumentenlage oft schwierig ist, der Aktivismus der Betroffenen zeigt Wirkung. 2022 wird zum Beispiel eine Studie vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben. Und zwar zu missbräuchlichem Einsatz von Medikamenten an Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen seit der Gründung des Landes bis in die 1980er Jahre. In der Studie geht es explizit um Verschickungskinder und Heimkinder. Zum ersten Mal werden alle, die in Nordrhein-Westfalen Medikamententestungen ausgesetzt waren, nochmal ins Licht gestellt.
In unserer Studie ging es um den missbräuchlichen Einsatz von Arzneimitteln an Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt.
Im September 2025 wird sie im Nordrhein-Westfälischen Landtag in Düsseldorf vorgestellt. Professor Dr. Fangerau präsentiert die Ergebnisse. Die Anwesenden scheinen erstmals ein Gefühl für das komplexe Geflecht zu bekommen, das diesen Medikamentenmissbrauch und die Medikamentenversuche ermöglicht hat.
Die Menschenwürde oder die jeweiligen zeitgenössischen Grenzen der ethischen, juristischen oder medizinischen Normen.
Die Studie ist Ausdruck der Geduld und Beharrlichkeit der AktivistInnen. Für das Bundesland Nordrhein-Westfalen konnten viele neue, erstmals detaillierte Erkenntnisse gewonnen werden. Aktivistin und Autorin Anja Röhl wundert das nicht. Sie sagt, je mehr geforscht wird, desto mehr schreckliche Wahrheiten kommen ans Licht.
Man könnte so sagen, wenn das Forschungsfeld ein Fußballfeld ist, dann sind gerade erstmal die ersten 2 Millimeter davon erforscht.
Aber, so Anja Röhl, die Betroffenen von Kinderverschickungen brauchen nicht nur mehr Forschung zu diesem Thema. Sie brauchen auch Unterstützung für ihre Selbsthilfearbeit, für Bürgerrecherchen und für die Organisation ihrer Vernetzung. Denn viele wünschen sich den Kontakt zu anderen, die im selben Kurheim waren. Aber die Arbeit der letzten Jahre der Initiativen und Vereine zeigt bereits Wirkung. Vieles wurde ins Rollen gebracht.
Also auf der Bundesebene sind viele Träger schon bereit, mit uns in einen positiven Austausch zu treten und auch für die Aufarbeitung sich stark zu machen. Das Hauptding ist Anerkennung, dass es diese Quälereien gab. Eine öffentliche Anerkennung, die sich zum Beispiel niederschlägt in öffentlichen Bekundungen, in Dokumentationszentren, in Mahnmalen, in Tafeln, wo das dran steht, in jedem Heimort, sodass, wenn wir dorthin Urlaub machen, uns nicht von einer Tafel die Kinder angrinsen und dann gesagt wird, ja, in unserem Kurort gab es ja auch mal ein paar Jahrzehnte ganz tolle Kinderverschickungen, die den Kinder waren immer fröhlich und glücklich. Das wollen wir da nicht mehr lesen.
Auch bei den Verschickungskindern müssen die Betroffenen sich selbst engagieren. Sie müssen zu AktivistInnen werden, sonst bewegt sich nichts. Und so sind viele ehemalige Verschickungskinder bis heute nicht nur Betroffene, sondern auch ExpertInnen und AktivistInnen zu diesem Thema. Aber immer wieder tauchen auch andere Personen auf, die auf das, was den Verschickungskindern passiert ist, aufmerksam machen wollen. So ist es auch in der Geschichte, die ich euch am Anfang dieser Folge erzählt habe, von der Betreuerin, die damals Alarm geschlagen hat. Sie macht deutlich, wie schwer es war, gegen diese Taten vorzugehen, wie zäh die Lügen sind, die diese Kinder umgeben haben. Sie zeigt auch, wie viel mächtiger die Täter waren,
selbst wenn sich die Verbündeten der Kinder noch so mutig zeigten. Aber es gab sie. Die Menschen, die auch früher schon versuchten, gegen diese Ärzte und gegen diesen Missbrauch vorzugehen. Und auch wenn die Beschwerde der Betreuerin erstmal zu nichts geführt hat, die Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Knapp 1,5 Jahre später schreibt ein Nachbar des Kurheims einen Brief an das Amt. Hier würden regelmäßig Kinder geschlagen. Es kommt zu einer weiteren Prüfung. Und diesmal finden die Kontrolleure etwas. Blutflecken auf einer Behandlungsliege, unhygienische Sanitäranlagen, eine zerschlagene Fensterscheibe und schmerzhaften und angsterfüllenden Medikamentenmissbrauch. Und diesmal hat das Ganze auch Konsequenzen. 1976 wird das Haus Bernward auf Befehl des Kölner Regierungspräsidenten geschlossen. Und auch wenn diese Geschichte damals nicht öffentlich wird, sie zeigt uns heute, wie skrupellos die Verantwortlichen vorgingen. Bei Heimkindern riskierten sie kaum Widerspruch. Kinder am Rand der Gesellschaft, meist ohne Eltern, die sie hätten schützen können. Doch die Verschickungskinder machen deutlich, die Versuche fanden auch mitten in der Gesellschaft statt. Mit Kindern, die ein Zuhause hatten. Mit Eltern, die vermutlich niemals zugestimmt hätten, hätten sie gewusst, was hinter verschlossenen Türen passiert. Und die Folgen spüren viele bis heute.
Wenn ich im Zug sitze, dann habe ich wieder das Gefühl, dass ich komplett ausgeliefert bin. Und wenn ich heute nochmal Zug fahren würde, wüsste ich genau, ich würde vielleicht 5 Meter Maximum vom Ausgang sitzen, dass ich im Notfall abhauen kann oder keine Ahnung was, ich weiß nicht. Das hat mich so geprägt, dass wenn man 4-mal weggeschickt wird und 4-mal komplett ausgeliefert ist, alleine und mehrere hundert Kilometer, das ist, da habe ich im Zug fahren, habe ich heute noch ein Problem. Da kann der Zug nichts dafür.
Trotz allem, die ehemaligen Heimkinder wie Silvia oder Günther und jetzt auch die Verschickungskinder Anja, Andrea, Rüdiger und Detlef, sie haben nicht aufgegeben. Der Kampf um Anerkennung geht weiter. Denn obwohl vieles von dem, was wir hier gehört haben, Jahrzehnte zurückliegt, die Pharmaindustrie, die Medizin und die Forschung, sie existieren auch heute noch. Doch egal, ob Heimkind oder Verschickungskind, am Ende bleibt immer dieselbe Frage. Können die Betroffenen endlich Gerechtigkeit erfahren? Das war die 7. Folge unserer 8-teiligen Serie Versuchslabor Kinderheim. Von mir, Ilona Toller. Redaktionelle Mitarbeit Anouk Millet, Lena von Holt, Martin Schneider, Leonie Mombauer, Jack Butcher und Robert Nicholson. Musik, Sounddesign und Mischung Volker Pannes. Faktencheck Simon Tamjalev, Jule Dieterle und Katrin Krautwasser. Redaktion Lisa Steck und Wolfgang Schiller. Versuchslabor Kinderheim ist eine Produktion von Whistledown Productions für den Deutschlandfunk 2026. Diese und auch alle anderen Folgen findet ihr in der Deutschlandfunk-App.